Das ist schön, wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen und Gott uns dienen will. Das ist Gottesdienst. Und Paulus sagt einmal, so ermahne ich euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dass wir uns nicht nur hier heute Morgen versammeln, um Gott mit unserem Mund zu preisen, sondern dass wir ihm uns ganz neu hingeben zum Dienst und zu dem, was Gott aus unserem Leben machen will. Wir wollen miteinander das Lied singen, Gott ist gegenwärtig, 128. Wir singen die ersten beiden Verse und dann 6 und 8. Großer, ewiger Gott, wir kommen aus der Arbeit und den Beschäftigungen der vergangenen Tage und treten vor dich und danken dir für das Wunder, dass du gegenwärtig bist und dass wir in deiner Gegenwart sein können, du heiliger, ewiger Gott. Du suchst uns in deiner großen Liebe und du gehst uns nach, schon seit frühen Kindertagen und suchst uns. Und wir laufen dir so oft weg. Da wollen wir heute Morgen vor dir nicht verbergen, was wir an Schuld mit uns tragen. Wir haben dein Wort oft auf die Seite gedrückt und haben deine Gebote gebrochen. Herr, nimm du uns unsere Schuld weg. Du kannst vergeben und uns ganz frei machen. Und dann lass es geschehen, dass du in unserem Leben wirken kannst und dass du Wohnung machst in uns und uns gebrauchst, dass unser Leben etwas wird zum Lob deiner Herrlichkeit. Du kannst uns umwandeln, unsere Gedanken verändern, unseren Willen erneuern. Dann schaffe du es, dass unsere Leiber ein Opfer für dich werden, ein heiliges Opfer für dich. Wir möchten jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns persönlich bewegt. Wir beten weiter in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Ich lese aus der Bergpredigt Matthäus 5. Wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, man hat immer mehr davon, wenn man es mitliest. Von Vers 17 ab, da sagt Jesus, wie er zum Gesetz Mose steht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, das ist keine altertümliche Wendung, wenn das wahrlich erklingt, sondern das war wohl ein Brauch Jesu, dass er dieses Amen einleitend gesagt hat. Das Amen, das wir noch gebrauchen, das man übersetzen kann, das ist gewiss wahr, hat Jesus das vorne hingesetzt als ein Ausrufungszeichen für die Aussagen, die Jesus so wichtig waren. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber es tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe. Und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfre deine Gabe. Das Wort Jesu kann man ja einfach nicht überhören, dass zuerst wichtig ist, dass wir unsere krummen Lebensspannungen und Lebenswege begradigen lassen, in Ordnung bringen, bevor uns Gott segnen kann. Und was Unrecht ist, muss zuvor geklärt werden, bevor Gott uns segnen kann und uns seinen Frieden gibt. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit ich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Das Lied, das wir jetzt singen, das behandelt das so schön, wie Christus unser ganzes Leben verwandeln und neu machen will. 524. Wir singen von diesem Lied von Allendorf die ersten 6 Verse. Heute wird als Predigtext im Lande gepredigt über den Abschnitt aus Jeremia 7, Vers 1 bis 11. Jeremia 7, Vers 1 bis 11. Traditionell ist dieser 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ja immer dem Gedenken an das Volk Israel gewidmet. Wir sind eingesetzt in das Erbe Israels, haben Teil an den großen Verheißungen. Und es war immer wieder schlimm, wenn Christen nicht gewusst haben, wie sie mit Israel zusammengehören. Dass der eine Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, der uns verbindet. Die herrlichen Psalmen. die Israel gegeben sind, die uns nur leihweise anvertraut wurden. Und dennoch haben wir dieses schwere Wort heute aus Jeremia 7. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia: Tritt ins Tor am Haus des Herrn und predige dort dies Wort und sprich: Hört des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und keine Gewalt übt, gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen, und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich immer und ewig bei euch wohnen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und Opfer dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen, und tut doch weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, einige Gedanken habe ich mir da schon gemacht, ob es heute Morgen gut ist, darüber zu predigen. Ich nehme ja auch sonst die Freiheit, ein Bibelwort herauszusuchen, von dem ich meine, das bräuchten wir. Aber ich habe am letzten Sonntag zu Ihnen über das große Trostwort gepredigt: Befiehl dem Herrn deine Wege. Dann wäre es ein Unrecht, heute nicht über dies Wort zu predigen. Denn wir machen das sicher so bei unserer eigenen Bibellese, wenn wir an solche Gerichtsworte Gottes kommen, dass wir sie wohl lesen, aber dann ganz schnell weitergehen. Und diese Worte können gar nicht an uns wirken. Wir merken gar nicht, welch eine tröstliche Kraft in ihnen steckt, wie sie uns befreien können, wie sie uns Leben schenken, wie sie uns neu machen. Das wurde damals zu Israel gesprochen, in einer schwierigen Stunde der Geschichte. Schon Jeremia hat schwer getan, dieses Wort überhaupt weiterzusagen. Jeremia ist ja ein Prophet, der sehr viel auch erzählt hat, wie er sich in seinem Innern gefühlt hat. Und er war immer wieder verzweifelt, wenn er solche Gerichtsworte dem Volk verkündigen musste. Er klagt: Wenn ich nur nie geboren wäre. Er sagt, Gott sei ihm eine Quelle, die kein Wasser mehr gibt, weil Gott ihm immer solche Aufträge zuschiebt, die er doch gar nicht will. Es wird schon deutlich an dem ersten Vers, an dem Vers 1, des Herrn Wort geschah zu Jeremia. Das ist eine merkwürdige Ausdrucksweise, ein Wort wird gesprochen, aber da wird gleichsam gesagt, das Wort ist wie ein Stück, ein Ding, eine Sache, die kann man nicht einfach wegschieben, wie man sonst die Worte auf die Seite schiebt. Wenn Gott redet, dann möchte er uns dies so wichtig machen, denn das sind Tatsachen, die in unserer Welt und in unserem Leben sich ereignen. Es geht hier um die Tatsache des heiligen, richtenden Gottes. Ist Ihnen das ganz bewusst, dass wir vor einem heiligen Gott leben? Manche, die sich schlecht in der Bibel auskennen, die sagen ja, ja, aber Gott ist doch ein Gott der Liebe. Nur schlimm ist, dass das zunehmend auch in christlichen Gemeinden gedacht wird, als ob die Liebe Gottes seine Heiligkeit ausschließen würde. Gerade weil Gott in seiner Liebe brennt, ist er ein heiliger, eifernder Gott. Und es fällt uns besonders schwer, heute von Israel zu reden, weil das so aussehen könnte, wie wenn wir zum Fenster hinausblicken und dann ganz geruhsam sagen, sieh mal, wie an denen sich Gottes Gericht vollzogen hat, wo doch das größte Stück der Leidensgeschichte Israels durch unsere Missetat, unsere Sünde, unseres Volkes bedingt ist. Aber es geht doch darum, dass wir einmal merken, dass Gott sein Volk, seine Geliebten hart züchtigen kann. Wir, die wir uns so schnell auf Gott berufen und sagen, wir sind des Herrn Volk. Nicht die Welt richtet Gott. Auch dort kann es sein, dass Gott an Babel und an all den Mächtigen, den Syrern und wie sie alle heißen, den Ägyptern seine Gerichte vollziehen lässt. Aber das ist nur ganz schwach gegenüber dem, was Gott an seinem Volk tut, die, die doch sein Wort haben und die sein Wort kennen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir heute Morgen diese Tempelrede lesen. Das geht doch uns an. Wir können sagen, uns, die wir doch zur Kirche uns halten, die wir doch Christen sein wollen, die wir doch alle meinen, im Glauben zu stehen, dass das Herrn Wort zu uns geschieht. Nicht bloß gesprochen wird, sodass man es nachher wieder weglegt, sondern dass es uns trifft, dass es uns aufwühlt und beunruhigt. Was will uns Gott denn da bloß sagen? Was will uns denn Gott heute bloß deutlich machen? Ich möchte zuerst drüber reden, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Also das mit dem Singen, das klappt wunderschön. Und auch mit unseren frommen Gedanken geht das ganz gut. Gott interessiert sich für unseren Alltag, wie unsere Praktiken sind, was wir machen tagtäglich in unserem Leben. Wie leben wir denn mit Gott? In unseren Familien und Ehen, in unserer Freizeit, im Urlaub und im Geschäft, in dem wir stehen, im Alter und in der Jugend. Wie leben wir denn mit Gott? Was machen wir denn? Und da klagt nun Gott und sagt, ihr kommt in meinen Tempel da und dann stimmt ihr das Lob an und da möchtet ihr mich preisen und ihr lebt doch praktisch, kaum seid ihr wieder draußen, in Gräueln. Das ist mir ein Gräuel. Heute nehmen wir das gerade in der christlichen Gemeinde ja sehr leicht. Ein paar Tagen sagt mir ein junger Mann, sagt, ist doch heute alles nimmer so verstanden, wie das frühere Generationen verstanden haben. Der Auslegung der Gebote, wir wollen doch nicht gesetzlich sein, wenn es um die Ordnungen Gottes geht. Und also Gott sagt, das ist ein Gräuel. Er kann uns nicht lieben, solange wir mit dunklen Dingen hantieren, solange Unrechtes gut in unseren Händen ist, solange wir Böses reden, solange wir Zorn und Hass haben gegen andere. Solange wir unreine Gedanken haben, solange unsere ganzen Sinne und Begierden woanders hinlaufen. Der Tempel war ein Ort der Gegenwart Gottes. Unsere Kirchen lassen sich schlecht mit dem Tempel vergleichen. Der Tempel war ganz anders, noch viel mehr. Wenn man dort hineintrat, dort war Gott wirklich zu finden. Und nun sagt Gott, ihr könnt mich nicht mehr finden. Es ist mir immer ein Schauer, der mir über den Rücken läuft, wenn man auf einer Israel-Tour über den Tempelplatz geht und sich das dann bewusst macht. Das hat Salomo einmal aufgerichtet in diesem Tempel, Gott geweiht, dass er der Ehre Gottes dient. Und Gott kann seine Tempel zusammenbrechen lassen. Die Kriegsheere haben ihn zerstört. Und was uns besonders belastet an dieser Stelle, hat ein Mensch sein Heiligtum errichtet, Mohammed. Seine Religion, die er so verändert hat aus biblischen Texten und manchen anderen, was er sich zusammengeschrieben hat. Nachweislich die ganzen biblischen Bücher umgeschrieben im Jahre 600. Und jetzt an dieser Stelle steht das Heiligtum dieses Mohammed, sonst nichts mehr. Und der Tempel ist zerstört. Und dann laufen unten diese strenggläubigen Juden an die Klagemauer seit Jahrhunderten. und ziehen ihren schwarzen Kaftan nicht mehr aus Trauer über Gottes Gerichte. Touristen knipsen das. Aber ob das tiefer geht, ist Gott solch ein Herr, der mit seiner Gemeinde so umgehen kann, der uns seine ganze Liebe erschließt, wie ist Gott seinem Volk nachgegangen und dann kann er plötzlich sein Heiligtum wegnehmen? Ich bin so erschrocken, dass uns Gott das genauso tun kann. Er kann uns all das wegnehmen, was er uns geschenkt hat. Wir haben eine Bibel zu Hause und sie hat schon so oft zu uns gesprochen und Jesus hat dieses Wort der Bibel benutzt und uns getröstet, aufgerichtet und ermutigt. Und Gott kann es wegnehmen. Was ist der Grund? Bessert euer Leben und euer Tun. Gott geht es um unseren Gehorsam. Wenn wir in der Praxis unseres Lebens mit dem, was wir tun, mit unseren Händen und mit unseren Gedanken und mit unserem Willen nicht mit Gott übereinstimmen, dann kann uns Gott nicht mehr segnen. Dann ist das Heuchelei. Nun haben damals die Israeliten in einer historisch schweren Stunde ja schon genug gelitten. Es war damals die Zeit, als der Hauptteil Israels, das nördliche Reich mit der Hauptstadt Samaria, belagert war und nach Syrien wurde die Bevölkerung Assyrien deportiert. Und Jerusalem hatte Angst, ob nicht die Feinde auch bald kommen. Sie hatten schon mit der Belagerung Jerusalems begonnen. Und genau in dieser historisch kritischen Stunde wurde ein neuer König Joachim in Jerusalem eingesetzt. In diesem Jahr wurde dieses Wort von Jeremia gesprochen. Wir wissen genau die Umstände und den Zeitrahmen, das ist alles hier beschrieben. Und dort war das Volk noch einmal ein wenig zuversichtlich, weil Ägypten sich als Bundesgenosse ihnen zur Seite stellte. Gott hat von diesem Schutz Ägyptens nie viel gehalten, weil Gott sagt, Menschen können dich nicht schützen. Menschen sind kein Halt, das ist ein Rohrstab. Wer sich drauf lehnt, der durchbohrt seine Hand, aber kann sie nicht dran halten. Aber damals waren dann viele Prediger aufgetreten und haben gesagt, wie gut, dass Gott uns diesen Tempel gibt. Wie gut, dass er uns diesen Tempel gibt, da haben wir einen Schutz. So hat damals Salomo das verfügt bei der Einweihung. Wenn eine Katastrophe kommt und Krieg, wir laufen in den Tempel und dann haben wir den Schutz und dann stimmen wir den Psalm 46 an. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und da singen wir schmetternd, dass die Angst uns aus dem Herzen weicht. Und dann sind wir wieder ganz fröhlich. Und Jeremia sagt, das ist eine Lüge. Das Härteste, was man sagen kann. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil es in der Bibel steht, dass viele Trostworte Lüge sein können, verdrehtes Bibelwort, obwohl es wortwörtlich ja mit Bibelworten einhergeht. Das steht auch im Psalm 46. Aber ich darf mich nicht mit Gottes Worten trösten, wenn mein Leben im Unrecht steht, wenn ich im Ungehorsam bin, wenn ich Gebote Gottes breche, wenn ich Sünde tue. Das ist der Grund, warum dieses Wort heute von Jeremia uns so treffen muss. Weil ja gerade bei uns auch in unserem ganzen kirchlichen, in unseren kirchlichen Gewohnheiten das so üblich ist, dass man sagt, ach, wir haben doch einen lieben Gott und er ist doch so gnädig zu uns. Er kann uns ja gar nicht gnädig sein, wenn wir gleichzeitig sein Wort mit Füßen treten. Er kann uns doch gar nicht lieben, wenn wir im Ungehorsam stehen. Und wenn das für manche von Ihnen vielleicht ungewohnt ist, dass wir vom richtenden Gott reden, dann muss ich Ihnen sagen, jede Verkündigung, die den richtenden Gott verschweigt, ist eine Lüge, sagt Gottes Wort. Dieses Reden von der allmächtigen Gnade Gottes ist doch nichts wahr, weil das nicht stimmt. Gott ist ein Gott, der unsere Sünden heimsucht. Jetzt können wir nur sagen, welch eine unverdiente Geduld, dass Gott so lange über unsere Sünde hinweggesehen hat. Das sind ja ganz konkrete Dinge, die ich auch bei der Vorbereitung der Predigt vor Gott ordnen musste. Und ich bin überzeugt, dass nicht einer hier in der Kirche ist, der nicht hinausgehen sollte und sagen, Herr, ich muss jetzt was in meinem Leben in Ordnung bringen.
Das ist ja ein Wunder der Güte Gottes, dass Gott uns noch nicht zusammengeschlagen hat. Er wartet auf Umkehr, auf Bekehrung, auf Erneuerung meines Lebens. Und das ist nicht alttestamentlich, sondern neutestamentlich. Jesus hat keinem Menschen den Frieden zugesprochen, der nicht Sünde losließ, bereut und gehasst hat. Ich kann nicht den Frieden Gottes empfinden, wenn ich nicht gleichzeitig umkehre. Und wenn Sie wissen wollen, warum unsere Kirchen leerer werden, dass immer dort, wo man die Wahrheit verschweigt, wo man das verwässert und zu einem billigen Trostpflaster macht, das doch kein Mensch mehr glauben kann, weil jeder spürt, das kann doch nicht das Evangelium sein. Es ist ein hartes Wort, wenn Jeremia den anderen Propheten und Predigern und Priestern entgegenhalten muss. Es ist Lüge. Verstehen Sie, warum Jeremia so darunter litt? Die sagen doch, hast du vielleicht den Geist Gottes allein gepachtet? Doch muss er sagen. Er muss es sagen, weil Gott Umkehr unseres Lebens will, Erneuerung unseres Lebens. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Jede kleine unrechte Tat trennt mich von Gott. Und darum sind sie oft über Wochen hinweg so lahmgelegt und können nicht beten. Darum macht sie die Gemeinschaft nicht froh. Darum kann Gott durch sein Wort nicht zu ihnen reden. Vielleicht geht dann sogar die Predigt an ihnen vorüber. Weil da Dinge in ihrem Leben sind, wo sie genau wissen, die sind nicht recht. Und man kann sogar sein Gewissen abtöten. Man kann sein Gewissen abtöten und sagen, aber es macht mir gar nichts, das mache ich schon so lange so. Ich habe früher noch Gewissensbisse dabei gehabt. Und sie spüren doch bei jedem Reden Gottes, dass das ihnen gar nicht gelten kann. Und darum sind sie auch nicht ihres Heils gewiss. Und sie haben den Frieden Gottes nie ergriffen. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Aber nun redet Jeremia noch mehr. Er sagt, es geht um eine völlige Erneuerung. Bessert euer Leben. Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich wohnen an diesem Ort. Bessern, da denken wir immer dran, dass man es ein wenig korrigiert, so ein Stück weit herumdreht. Das ist aber unsere Interpretation, unser Missverständnis. Bei dem, was Jeremia hier sagt, geht es um was ganz anderes. Da geht es um Erneuerung, um Totalerneuerung des Lebens. Um eine Renovation an Haupt und Gliedern, an eine umfassende Veränderung. Er hat ja oft zu dem Thema gesprochen. Und es tut gut, einmal sich wieder dran zu erinnern, gerade weil bei uns oft Sünde ja nur so wie so ein kleines Fehlverhalten ist, was uns immer anhängt. Wir meinen immer wieder, ja, jeder sündigt doch irgendwo und keiner ist vollkommen. Da tritt damals Jeremia denen gegenüber, die meinen, sie könnten das vielleicht durch ein wenig eigene Moralanstrengungen sich wieder so abgewöhnen und sich verbessern, und sagt, es geht doch gar nicht. Ihr könnt euch nicht selber ein wenig bessern. Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln? Einer, der schwarze Haut hat, kann doch nicht plötzlich, weil er will, weiße Haut kriegen, und ein Leopard kann nicht seine Flecken am Fell verändern. So wenig könnt ihr Gutes tun, die ihr das Böse gewohnt seid. Ja, aber jetzt sagen Sie mal, was will dann Jeremia? Wenn er das so krass sieht und sagt, kein Mensch kann das Böse aus seinem Leben herauskriegen. Wenn Sie einem, der in der Ehekrise steckt, den Rat geben, sagt, du musst jetzt bloß konzentriert und anständig leben, dann machen Sie dummes Stück. Wenn Sie einem jungen Menschen sagen, du musst bloß wollen, dann kannst du auch. Dann machen Sie was ganz Schlimmes, denn Sie müssen es wissen aus der Schrift, dass man so sein Leben nicht bessern und ändern kann. Jeremia verkündet es dann, Jeremia 31, gut, wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben und das aufschlagen, da spricht er vom neuen Bund. Und er sehnt sich und sagt, das soll ein neuer Bund sein, den Gott schließen will. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, Vers 33. Jeremia 31, 33. und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, und keiner wird den anderen, noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den anderen, sondern sie sollen mich kennen. Da geht es um eine ganze Erneuerung unseres Wesens. Und sie wissen doch, von was er redet, dass das mit Jesus Christus gekommen ist. Und darum, ach, wenn doch Israel den Messiaskönig Jesus entdecken könnte. Wenn sie das verstehen könnten. Und wenn wir das verstehen können, er kann mein Leben verändern und erneuern. Ja, ist das so einfach? So einfach ist das. Wir, die wir in so viel dunklen Dingen hängen und mit Sünde befleckt sind, nimm Jesus an. Und das Blut Jesu macht dich rein von aller Sünde. Und in dem Augenblick ist sogar die Macht der Sünde gebrochen. Das ist das Größte, was man tun kann, mit seinen ganzen bedrängten Lebensumständen zu Jesus kommen und dann sagen, Herr, ich will doch frei werden, erneuere mich. Ich will dich aufnehmen und du musst zu mir kommen. Ich darf Sie heute einfach bitten, legen Sie das ab. Legen Sie das im Lichte Gottes ab. Es belastet mich schwer. Wir haben immer wieder versucht, nach unseren Gottesdiensten anschließend Seelsorge anzubieten. Merkwürdig, die Leute sind lieber heimgeeilt, haben es oft gar nicht verborgen, dass sie aufgewühlt waren, auch vom Predigtwort. Ich möchte Sie heute anflehen, gehen Sie nicht nach Hause. Klären Sie das, was in Ihrem Leben vor Gott nicht richtig ist. Jetzt bringen Sie das in Ordnung. Empfangen Sie die Vergebung. Wir haben heute keinen zweiten Gottesdienst, machen wir Seelsorge anschließend. Und es sind viele andere da, die das tun können in verschwiegener Weise. Aber dass unser Leben einmal in Ordnung kommt, wir den Frieden Gottes wirklich haben und nicht nach Hause gehen kann und weiß, es ist alles gut zwischen mir und Gott. Er liebt mich, er trägt mich und er ist bei mir und nichts kann mich aus der Hand Jesu mehr reißen, weil ich wirklich seinen Frieden habe. Aber das heißt loslassen, aufgeben, brechen mit sündigen Dingen, die Gottes Wort eindeutig Sünde nennt. Ich möchte noch zum Schluss, zum Dritten, über die wunderbare Vergebung reden. Jeremia spricht davon. Die Vergebung Gottes ist so wunderbar und so groß. So will ich wohnen an diesem Ort. Was die Gegenwart Gottes im Tempel war, das können wir uns nicht vorstellen. Noch einmal, weil unsere Kirchen gar nicht den Vergleich überhaupt zulassen. Das ist ja nicht die Gegenwart Gottes so, sondern das sind Orte, die wir so geplant haben, dass wir das Wort Gottes hier predigen. Aber im Tempel war es doch so, im Psalm 42 heißt, des tröstet sich das Volk, wenn es nur zum Zion blickt. Das war so ein Pfand, da hat Gott eine Wohnung gemacht, da hat sich Gott heruntergebeugt, da wollte Gott da sein. Und da galten die ganzen Zusagen Gottes doch. Und wenn man dorthin kam, begegnete man der Herrlichkeit Gottes. Aber nun ist der Tempel zerstört. Manche unter uns, die interessieren sich schon, ob Israel den Tempel einmal neu aufbauen wird. Ja, das wäre ein Weltkrieg mit der Welt des Islam. Uns interessiert die Frage nicht, weil der Tempel nicht mehr die Bedeutung hat. Seitdem Jesus Wohnung macht bei den Zerschlagenen und Gedemütigten, bei den Angefochtenen und bei den Leidenden, ich will Wohnung machen unter euch. Und das, was einst für den Tempel zugesagt war, soll für Sie gelten. Gott will in Ihrem Leben Wohnung machen, in Ihren Gedanken, in Ihrem Herzen, in Ihrem Willen Wohnung machen, Herr Ihres Lebens sein. Durch seinen Geist will er in uns wirken. Nehmen Sie dieses große Angebot Gottes an. Ich habe das früher gerne immer bei den Jugendgruppen so verglichen, wenn wir im Keller alte Flaschen haben und die Kellerrasseln und die Spinnweben drin rumkrabbeln und das alles schmutzig und dreckig ist und Sie haben jetzt so einen schönen Saft, wo Sie die Träubchen gepresst haben, Stachelbeersaft. Sie werden den schönen Saft nicht in die Flaschen gießen, wenn da noch der Schmutz drin ist. Die Spinnweben und der Kellerdreck, Sie werden sie ausspülen, reinigen und säubern. Die Gegenwart Jesu in unserem Leben kann nur sein, wenn wir uns heiligen, wenn wir uns reinigen lassen Es ist ein Gnadengeschenk, nicht unsere Leistung. Aber das will Jesus tun und dann in uns Wohnung machen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht, wie die zarten Blumen, so haben wir vorhin gesungen, willig sich entfalten und der Sonne stille halten. So möchte ich jetzt Jesus in meinem Leben wirken lassen. Ist doch kein Gerichtswort, ist doch ein Gnadenwort. Dass Gott uns nicht aufgegeben hat und nicht abgeschrieben hat, sondern Hoffnung trägt und uns einlädt, komm. Es war das lockende Wort für Israel. Und wir wollen beten für Israel, das so erschütternd im Gericht Gottes steht. Keine Stunde bei Tag und bei Nacht im Frieden. Jeden Augenblick in Lebensgefahr. Wir wollen für Israel beten. Herr, führe doch Israel bald zur Erkenntnis deines Heilandsamtes. Und wir sollten das so ergreifen, dass Israel nicht sagt, ach, die Christen, die kennen wir, die mit dem Kreuz. Die reden viele Worte, aber ihr Leben ist so anders. Ach, wenn doch wir Israel bezeugen könnten, wie groß und herrlich die Vergebung Jesu ist und wie er unser Leben erneuert hat und wie er uns verändert und wie er in uns wohnen will, dass wir Israel reizen, mehr nach Jesus nachzufolgen. Amen. Nun singen wir dieses Lied, Ist Gott für mich so trete, 250. Das sind die schönen Verse der Vergebung, die wir singen wollen. Der hat ausgelöscht, was mit sich führt den Tod und nichts kann mich verdammen. Wir singen die Verse 5 und 6 und dann den Vers 9 vom Lied 250. Beten. Herr Jesus Christus, wir wollen vor deinem Kreuz stehen bleiben, vor deinen Schmerzen und vor deinen Qualen, weil es dich so viel gekostet hat, bis ich erlöset bin. Und vergib uns, dieses frivole Verbrechen, wo wir aus deinem Opfertod eine billige Gnade gemacht haben, wo wir das zum Deckel der Bosheit nahmen, um umso ungestörter weiter zu sündigen. Herr, vergib uns unsere Schuld und hilf uns nun zu einer ganzen Erneuerung unseres Wesens und Lebens. Du stellst es uns unter die Augen, was vor dir nicht recht ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns keine Ruhe mehr lässt, bis wir ganzen Frieden und ganze Vergebung bei dir gefunden haben. Wir brauchen das, Erneuerung unseres Lebens, kein oberflächliches Reden über deine Güte, sondern erfahrene Gnade, die uns von Schuld frei macht. Wir wollen dir danken, dass keine Sünde größer ist, als dass sie uns vergeben werden könnte. Und dass alles, was wir zu dir bringen, in des Meeres Tiefe geworfen ist, wo niemand, auch wir selber, sie wieder hochholen dürfen, weil vergeben, vergessen bedeutet. Danke, Herr, dass du auslöscht, was mit sich führt den Tod. Und dann wohne in uns und wirke durch deinen Geist, dass wir dir dienen können, auch mit unserem Leib, mit unserem ganzen Dasein, mit allem, was du uns auch als Haushalter anvertraut hast. Hilf uns, dass wir Ideen haben, wie wir dir dienen können, auch im Alltag, auch in unseren werktäglichen Verpflichtungen, dass über allem dein Name geehrt und gepriesen wird. Und wir wollen heute auch Fürbitte tun für dein Volk Israel. Gib du deinem Volk Frieden, auch in den gegenwärtigen Spannungen. Und wir bitten dich für die judenchristlichen Gemeinden, segne du ihr Zeugnis, die neuen Testamente, die in großer Zahl verkauft werden. Du kannst doch die Decke von den Augen nehmen, so wie du sie bei uns gnädigerweise weggenommen hast. Wir wollen dich bitten, dass du deinen Heilsplan vollendest, auch in diesen wirren Tagen der Weltgeschichte. Dass du wiederkommst, Herr, und deine Gemeinde sammelst zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied »Ist Gott für mich so treten«, Nummer 250, Vers 13.
Wir haben einen Brief bekommen vor 2 Tagen von einer Mitarbeiterin, die als Krankenschwester in Äthiopien arbeitet. Wir haben eine ganze Reihe von unseren Mitarbeitern von christliche Fachkräfte international in Äthiopien. Und das ist sicher die beste Hilfe, durch Menschen zu helfen, gerade auch durch den Dienst der Krankenschwester. Aber die hat etwas erlebt und das wollte ich Ihnen doch vorlesen. Mir ist mein Leben neu geschenkt worden. Ich möchte euch allen danken für eure Gebete. Gott erhört sie. Es ist Rose Bechtold, heißt sie. Am 11. Juli, also erst vor kurzem gewesen, hatte ich ja geplant, nach Kenia zu fliegen. Wir konnten nicht rechtzeitig an Bord gehen,
Und als wir endlich im Flugzeug saßen, mussten wir wieder aussteigen, da eine doch Antriebsmaschine nicht funktionierte. Kurz, circa eine Stunde später starteten wir dann, nur um 20 Minuten später wieder in Addis Abeba zu landen. Wieder waren es die Düsenmaschinen, die nicht richtig funktionierten, so wurde uns gesagt. Wir warteten nochmals eine Stunde und versuchten dann unseren zweiten Start. Nach circa einer halben Stunde meldete sich der Kapitän, also schon auf dem Flug, und teilte uns mit, dass wir uns auf dem Rückflug nach Addis befinden. Und dann ging alles so schnell. Der Motor brannte. Wir setzten auf dem Rollfeld auf, aber da die Bremsen versagten, schossen wir über das Rollfeld hinaus und kamen mitten im Grünen zum Halt. Die Notausstiege funktionierten nicht und wir mussten aus dem Flugzeug springen. Ein Mann zog sich dabei ernsthafte Verletzungen zu, aber wir anderen 66 insgesamt kamen unverletzt davon. Nicht viele Leute überleben eine Situation wie diese. Die Kabinenbesatzung war kopflos, doch der Pilot war sehr gut. So hat er zum Beispiel alles Benzin vorher abgeworfen, damit es nicht zu einer Explosion kommen konnte. Doch ich bin mir bewusst, dass es nur durch Gottes Güte so gnädig abging. Schaut euch nochmals die Losung und den Lehrtext vom 11. Juli an. Da heißt es: Ich weiß, Herr, dass es nicht in unserer Gewalt, nicht in eines Menschen Gewalt steht, seinen Weg zu lenken. Und der Lehrtext heißt: Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Elle, eine Spanne zusetzen könnte, so sehr er sich auch darum sorgt? Wir sind immer sehr dankbar für Gottes Wunder und ich hoffe auch, dass Sie so Gottes Wunder und seinen Beistand erleben und erfahren. Wäre sehr schön, wenn wir heute unser Opfer geben könnten für diesen Dienst, der in Äthiopien geschieht. Da sind ja auch unsere Münzenmais draußen und ein Dr. Pfahler, der im landwirtschaftlichen Dienst mit seiner Familie ist. Dass hier ein Stück Liebe Jesu weiter geschehen kann und für all die anderen. Ganz herzlichen Dank für Ihr treues Mittragen. Sonst haben wir keine Mitteilungen, den Notizenzettel, den sollen die mitnehmen, die neu heute unter uns sind, auch den Zettel über die Kreise unserer Gemeinden und die anderen Blätter, die hinten ausliegen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.